Manche Themen schieben wir weg. Den Tod, die Trauer, das, was uns Angst macht. Aber wenn wir hinschauen, verändert sich unser Blick auf das Leben. 10 Gespräche, 10 Mutmacher. Trau dich hinzuschauen. Die neue Staffel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trau dich hinzuschauen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Ja, und heute stellen wir euch den 3. Mutmacher vor. Er heißt: Schaue der Sterblichkeit in die Augen.
Und wir haben dafür einen Gast, der das tut, wie kaum jemand sonst, die Sterbebegleiterin Johanna Klug.
Johanna ist Anfang 30 und tut ziemlich Ungewöhnliches, muss ich sagen. Sie sucht die Nähe zu sterbenden Menschen. Sie hat in Würzburg und im Ausland studiert. Eine berufliche Karriere schien vorgezeichnet für sie. Doch dann entschied sich Johanna, ihre Zeit Menschen zu schenken, die nicht mehr lange zu leben haben. Und über ihre Erfahrungen hat sie ein, wie ich finde, bemerkenswertes Buch geschrieben: Mehr vom Leben.
Und Johanna sagt einen Satz, der viele erstmal stutzen lässt, und zwar: Die Beschäftigung mit dem Tod mache sie glücklicher. Das mag für manche paradox klingen und ist doch der Kern unserer Folge, denn wer der eigenen Sterblichkeit ins Gesicht schaut, beginnt das Leben anders zu sehen.
Es ist ein Gespräch über die Nähe zu Sterbenden geworden und darüber, wie sehr diese Nähe den Blick auf das eigene Leben verändert. Und zwar über das, was am Ende wirklich zählt. Und über die Frage, warum ausgerechnet die Begegnung mit dem Tod das Leben heller machen kann.
Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist. Mit welchem Gefühl, Johanna, bist du heute Morgen aufgewacht?
Also mit dem Gedanken, dass das Leben echt schön ist, und mit so einem ganz warmen, fließenden Gefühl.
Wow. Ja. Ist das die Regel bei dir?
Noch nicht so lange, aber es ist sehr schön.
Das freut mich für dich.
Ja, Glückwunsch.
Danke. Ja, mit welchem Gefühl seid ihr denn heute aufgewacht?
Ich bin mit einem auch sehr guten, was unter anderem daran lag, und das ist jetzt nicht wegen dieses Anlasses, sondern weil wir jetzt gerade zusammensitzen, sondern ich habe mich auf das Gespräch gefreut, ja? Auf dich und auf das, was wir jetzt miteinander bereden werden. Ja, Johanna, in deinem Buch Mehr vom Leben beschreibst du ja, dass das Bedürfnis nach direkten, aufrichtigen und echten Begegnungen dich quasi auch zu den Sterbenden gebracht hat. Eine sehr konkrete Sehnsucht, wie ich finde, nicht nach Spirituellem, sondern nach Wahrheit. Was hast du an Sterbebetten gefunden, was du im normalen Leben vermisst hast?
Ich glaube genau das, diese Echtheit und Klarheit und vor allem, dass wir keine Rolle spielen. Also was ich so stark gemerkt habe, als ich angefangen habe zu studieren und ja auch in Würzburg, ich habe Medienmanagement studiert und hatte mich für soziale Arbeit aber auch eingeschrieben und bin aber für beide Studiengänge genommen worden und habe mich für den Medienstudiengang entschieden. Und dann wurden wir die ganze Zeit so als Elite abgestempelt sozusagen, weil es von über 2000 Bewerbungen irgendwie nur 40 oder so da reingeschafft haben. Und die ganze Zeit wurde uns so gesagt, ja, ihr seid so toll, ihr seid irgendwie einzigartig. Und untereinander ist immer mehr Leistungsdruck und so ein Gegeneinander entstanden. Und ich habe so gemerkt, dass ich mich damit überhaupt nicht wohlfühle. Und ich habe mich da auch immer sehr abgekapselt dann auch, weil ich gemerkt habe, irgendwie fühlt sich das für mich nicht stimmig an, wie so ein Störgefühl. Und dann hatte ich mich ja entschieden, in die Niederlande zu gehen, also um da im Ausland zu studieren. Und da nach Groningen. Und da kam mir sozusagen dieser Impuls, diese Eingebung, obwohl ja bei mir in der Familie oder im Freundeskreis niemand gestorben ist. Es war auf einmal so sehr präsent und ich habe gewusst, ich möchte Sterbende begleiten. Und damals wusste ich ja noch nichts von Palliativstationen, Hospizarbeit. Und ich hatte einfach so das Gefühl, dass es mich so da richtig so hinzieht, wie so ein Magneten. Und als ich dann dort war und dort angekommen bin, ist mir bewusst geworden, also wie wertvoll das war oder ist in dem Prozess, dass ich mich so habe leiten lassen und dass ich das gefunden habe, wonach ich mich irgendwie gesehnt habe, eben nach dieser Tiefe und diesen echten Begegnungen und dass man sich wirklich sieht und sich nicht hinter irgendwelchen Masken versteckt, die man ja auch teilweise als Schutz vor anderen, manchmal ja auch vor sich selbst trägt, um sich nicht so verletzlich zu zeigen. Und ja, mit Sterbenden ist es ja schon so, dass die ja schon aufgrund des Sterbeprozesses einfach enorm verletzlich sind. Mhm. Und dass es da viel Feingefühl, viel Sensibilität und auch eine Langsamkeit braucht. Und ich glaube, dass ich das alles darin auch wiedergefunden habe, was mir so in meinem tiefsten Inneren eigentlich wichtig ist, so diese Qualität von Beziehung von Menschen und von Augenhöhe.
Woher glaubst du, kommt das? Also ich würde mal behaupten, dass du dich dahingezogen gefühlt hast zu sterbenden Menschen. Das haben nicht viele. Im Gegenteil, viele denken eher, oh, damit möchte ich nichts zu tun haben mit diesem Thema. Aber du hast gesagt, nein, das ist mein Thema. Woher kam dieser Wunsch? Kannst du dir das heute erklären?
Ja, ich habe ja schon, bevor ich auf die Palli gekommen bin, habe ich ja schon 2 Jahre im Pflegeheim gearbeitet mit 16 neben der Schule und natürlich auch in Würzburg und war immer am Wochenende da oder nach der Schule. Also ich habe eigentlich meine komplette Freizeit dort verbracht und als ich dann relativ am Anfang dieser Arbeit, wofür ich auch nur so 4 Euro oder so in der Stunde bekommen habe, ne, also man kann so eine Arbeit nicht über 2 Jahre machen, wenn man 4 Euro die Stunde bekommt, also nur fürs Geld, ja, ne, das geht nicht. Ja, ja. Vor allem, weil ich einfach extreme Ausnahmesituationen erlebt habe und in Sachen und Situationen geworfen wurde, die ich nie hätte machen dürfen.
In so jungen Jahren.
Ja, in so jungen Jahren und ohne Ausbildung auch. Ja. Also ich war ja nach wie vor noch Schülerin. Also das war wirklich eine sehr heftige Zeit auch und trotzdem bin ich da immer sehr, sehr gerne hin, weil ich da eben in Kontakt gekommen bin mit ganz anderen Menschen. In der Schule ist man ja schon so in seiner Bubble und was ich so toll fand, einfach, dass ich auf einmal mit so 80-jährigen Omis und Opis irgendwie ins Gespräch gekommen bin oder auch mit demenzerkrankten Menschen und mit denen irgendwie in Beziehung treten konnte. Das fand ich sehr faszinierend. Ja, gleichzeitig, woher dieser Wunsch kam, also ich habe irgendwie fast das Gefühl, dass der eigentlich in uns allen ist. Nur ich glaube, es kommt drauf an, wie bereit ich dafür bin und wann auch die Zeit dafür ist, das zuzulassen. Und bei manchen kommt das vielleicht nie und bei manchen früher oder später. Aber wenn ich mir jetzt denke, dass Kinder so offen und unverstellt auch dieses Thema ansprechen, dann zeigt das ja einen Wunsch und ein Bedürfnis, auch über die Endlichkeit zu sprechen. Und dann werden wir größer und dann bekommen wir von den Erwachsenen gesagt, nee, darüber redet man nicht und auf die Beerdigung nehmen wir dich jetzt vielleicht auch nicht mit und so. Und dann geht dieser Wunsch, das als Teil des Lebens anzuerkennen, vielleicht auch immer mehr in den Vordergrund, weil es dann damit einhergeht, ah ja, okay, das ist was Angstbehaftetes und ich muss davor Angst haben und so. Und ich glaube aber genau eigentlich, dass es was total Natürliches auch ist. Vielleicht nicht so, ich nenne es jetzt mal exzessiv wie bei mir, aber doch irgendwie so eine Annäherung zu wagen. Und Ernest Becker hat mal gesagt, ist der Autor von The Denial of Death, also die Verleugnung des Todes, ich glaube, so ist die deutsche Übersetzung, der sagt auch, wir könnten gar nicht existieren, wenn wir 24/7 an unser eigenes Ende oder an den Tod denken würden. Und ich glaube, das ist auch so. Aber der Tod ist ja ein Teil des Lebens und deswegen gehört er halt auch einfach dazu. Und ich glaube halt auch einfach, dass wir nicht wirklich so ganz leben können, wenn wir den Tod nicht auch mit reinnehmen.
Also ich teile das absolut, was du sagst, Johanna, dass das auch sicherlich in uns allen steckt. Das Ungewöhnliche bei dir finde ich, dass du schon als sehr junger Mensch, also mit 16 Jahren, dich für dieses Thema geöffnet hat. Das ist sicherlich auch ein bisschen exotisch. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Denn ich meine, mit 16 Jahren, da hat man alle möglichen, auch spinnerten Träume vom Leben und so weiter und so fort. Und du gehst, ich finde das sehr herausragend, zu Menschen, die dringend Hilfe brauchen und die teilweise auch dem Tod geweiht sind und setzt dich an deren Bett. Mhm. Was haben denn deine Freundinnen dazu gesagt und Freunde?
Ich habe das denen nicht erzählt.
Ah.
Also meine Familie wusste das natürlich und ich habe ja schon auch relativ, also schon immer eigentlich einen sehr kleinen Freundeskreis gehabt und ich glaube, der wird auch immer kleiner.
Dafür noch wertvoller vielleicht, ne?
Ganz genau und ja. Viel ausgewählter und ich merke auch tatsächlich, und das habe ich in den letzten 3 Jahren auch sehr, sehr stark gemerkt, dass es sich stark verändert hat. Also von manchen Freundschaften, von denen ich dachte, boah, diese Verbindung ist so tief, die ist so stark, die wird das Leben halten. Und die sind auseinandergegangen, weil wir uns beide in andere Richtungen entwickelt haben. Und genau, das ist ja auch ein Trauer- und Abschiedsprozess, ne? Und ich finde, bei Freundschaften ist auch nochmal, wird auch viel zu selten drüber gesprochen, was ist, wenn eine Freundschaft endet und ghostet man sich dann oder gibt man dem ein Ende? Und setzt da nochmal einen klaren Rahmen und sagt Danke für diese gemeinsame Zeit, dass auch wieder Neues entstehen kann. Also ne, wenn diese eine Tür zugeht, geht wieder eine andere auf. Aber jetzt zu deiner exotischen Frage zurück. Ich habe das niemandem erzählt und auch, weil ich das Gefühl schon hatte, so in mir, dass das gar nicht so auf Verständnis stoßen wird oder so eine Irritation hervorruft. Mhm. Und ich weiß aber noch, als ich damals mit 16 den ersten toten Menschen gefunden habe, und es war auch ein Unfall. Das war ein Mann, der war so um die 50, hatte eine schwere Alkohol- und Drogenvergangenheit, war deswegen im Pflegeheim. Und ich hatte immer so super große Angst vor dem, weil er sehr kalt und unnahbar war und ich irgendwie keinen Zugang gefunden habe zu dem. Und immer, wenn er mit den Pflegekräften in dem Putzraum saß und geraucht hat, und ich kam dann rein, dann wurde es still und dann bin ich wieder raus und irgendwie wieder gelacht. Also es war so, und genau den habe ich gefunden. Ich wollte in der Früh das Frühstück bringen und das Bad war nur mit so einem Vorhang abgetrennt. Und dann habe ich halt gemerkt, dass dieser Vorhang so ausgebeult ist, als ich das Tablett abgestellt hatte und mich umgedreht. Und dann habe ich eben gesehen, als ich den Vorhang zurückgezogen habe, dass er in so einer riesigen eingetrockneten Blutlache schon liegt, in so einer Embryo-Haltung und offensichtlich war er tot.
Ja.
Und den habe ich dann einfach frühst um, weiß ich nicht, 6:30 da gefunden. Das war schon heftig auch. Ich habe dann einfach noch die Schicht auch fertig gemacht bis 2:30 nachmittags. Und es wurde auch gar nicht mehr darüber gesprochen, was da jetzt eigentlich so passiert ist. Ich wurde auch nie wieder gefragt, auch als ich das nächste Mal dann wieder da war. Als ich dann nach Hause gekommen bin und das auch so erzählt habe, habe ich auch gemerkt, dass meine Eltern auch sprachlos waren. Also die wussten auch nicht, wie sie mit mir umgehen sollen. Und einer Freundin habe ich das auch erzählt und die war dann auch so, boah, ja, voll schlimm. Und dann war das aber auch nie wieder so Thema. Und ich weiß noch, wie ich damals dann meine Klamotten ausgezogen habe, mich unter die Dusche gestellt habe und irgendwie versucht habe, so das alles so abzuwaschen.
Aber wie hast du das denn verarbeitet? Das war ja für dich ein Schock. Und von den anderen wird es sozusagen im buchstäblichen Sinne totgeschwiegen. Und du stehst alleine mit einem, solch einschneidenden Erlebnis da. Das stelle ich mir für eine 16-Jährige als sehr dramatisch vor.
Ja, ich glaube auch, dass es das war. Und gleichzeitig hat mich noch viel mehr schockiert, in was für einer Verborgenheit und Geheimnistuerei dann der Leichnam abgeholt wurde. Also da durfte niemand was davon mitbekommen. Und es war irgendwie voll wichtig, dass die anderen BewohnerInnen von dem Pflegeheim also nicht mitbekommen, genau, dass dieser Mensch abgeholt wird, dass die Bestatter da sind. Und das fand ich eher irgendwie sehr irritierend und ja, ich weiß nicht, ich habe einfach weitergemacht.
So. Heute würde das vermutlich ein bisschen anders laufen, ne? Durch Supervision und die Angebote, die ja auch Pflegekräfte hoffentlich in vielen deutschen Einrichtungen zur Verfügung gestellt bekommen.
Wenn es
die
da gibt,
ne? Ja.
Ja. Ja, genau, wenn es die gibt. Und also genau, von manchen Pflegeheimen höre ich, da ist die Versorgung super. Und bei manchen habe ich das Gefühl, es hat sich nichts verändert. So.
Sehr schade. Vor allem, du hast ja wirklich Einblicke in verschiedene Einrichtungen. Du hast Erfahrungen gesammelt in Hospizen und auf Palliativstationen in Deutschland, aber auch in Südafrika. Zwei, man kann schon sagen, sehr unterschiedliche Kulturen, die du da erlebt hast im Umgang mit dem Tod. Was hat dir Südafrika gezeigt, was du von Deutschland vielleicht nicht kanntest?
Ich glaube, sehr große Extreme. Also unfassbare Armut und Elend und Leid und Schmerz und dann aber auch so eine riesengroße Lebensfreude und Erdung bei den Menschen. Und dass die so, also die waren eher so gebend. Also zum Beispiel, wenn ich mit dem Team in den Townships unterwegs war und so, dann waren die Menschen total offen und haben mir immer auch irgendwie Sachen angeboten. So. Und ich war dann aber eher so die stille Beobachterin, war oft auch mit meiner Kamera dabei und habe dann eben auch gefragt, ob ich die fotografieren oder porträtieren darf und so. Und die haben sich dann auch immer mega gefreut. Es war für die voll das Highlight, so fotografiert zu werden, und haben die so ein bisschen gepostet und so. Das war auch irgendwie sehr schön. Und dann gleichzeitig natürlich waren wir ja auch da, um die Menschen zu versorgen und zu pflegen, weil die in einer akuten Lebenssituation waren. Mhm. Und teilweise sind wir da wirklich auch Stunden irgendwo hingefahren und ja, dann zu irgendwelchen Baracken, wo die Menschen auf engstem, kleinsten und heruntergekommensten Raum leben. Und ja, und irgendwie auch, jetzt würde man das in Deutschland vielleicht auch so sagen, keine Möglichkeit haben, ihr Potenzial zu entfalten und irgendwie so krass Karriere zu machen, wie wir das jetzt vielleicht machen. Und trotzdem sind die, also ich hatte das Gefühl, die spüren so eine tiefe Erdung und sind trotzdem glücklich auch über ihr Leben und sind irgendwie okay damit. Und die hatten eher immer ein Lächeln auf dem Gesicht als so einen grummeligen Gesichtsausdruck. Und das begegnet mir in Deutschland schon sehr oft, dass die Menschen nicht so freundlich zueinander sind und sich nicht anlächeln. Und wenn ich Menschen in die Augen schaue, dann sehe ich oft da einfach nur eine unfassbare Leere und gar kein Strahlen und kein Funkeln und keine Lebendigkeit. Und ich denke mir dann immer wieder, ja, nur weil wir am Leben sind, bedeutet das nicht, dass wir auch lebendig sind. Und ich glaube, das ist auch eine Entscheidung, zu sagen, okay, hier, das ist das Leben und das verläuft nicht immer nur in Höhen. Die Tiefen braucht es natürlich auch. Die können auch sehr schmerzhaft sein, aber ich entscheide mich für mein Lebendigsein.
Wie gehen denn die Menschen dort mit dem Tod um? Offener als wir?
Er ist halt viel näher, sagt man das so? Näher, genau. Ja. Er ist näher. Der Tod ist einfach präsenter auch. Und ich weiß noch, also ich habe da ja auch als Ehrenamtliche gearbeitet, mit einer anderen noch. Und einmal kam die dann zurück und meinte so, ey Johanna, ich war gerade bei einer Versorgung sozusagen mit dabei. Und dann ist, während wir den Blutdruck gemessen haben von dem Mann, da ist der gestorben. Und das war für die auch ein wirklich einschneidendes Erlebnis. Und dann haben auf einmal die Ehefrau, die hat richtig angefangen rumzuschreien und so klagemäßig so. Und das war einfach sehr intensiv. Also es ist einfach viel, viel präsenter. Es wird nicht so institutionalisiert, so wie jetzt hier bei uns in Deutschland. Also ich meine, so toll es ist, dass wir Hospize und Palliativstationen haben, so sehr wird auch der Tod und das Sterben natürlich ausgelagert, als ob das nicht Teil unserer Gesellschaft sein darf. Und da in Südafrika, wo ich war, in Mandeni, da würde das logistisch auch gar nicht gehen. So. Und deswegen, also auch in dem Care Center, in dem ich gearbeitet habe, ist im Erdgeschoss das Hospiz und im ersten Obergeschoss das Waisenhaus und Kinderheim. Und natürlich haben die Kinder dann das mitbekommen, wenn jemand gestorben ist. Also ich weiß noch, einmal wurden wir zum Abendessen gerufen und wir haben auf dem Spielplatz gespielt mit den Kindern und dann sind wir halt an so einem roten Leichensack vorbeigegangen. Und dann habe ich mir nur gedacht, so okay, ich weiß jetzt, dass da jetzt ein Mensch darin liegt, aber vielleicht ist das für die Kinder, also ist dieses Bild noch gar nicht so verknüpft, ne?
Mhm.
Aber ja, da ist der Tod einfach super präsent. Also so beides gleichzeitig und nebeneinander.
So wie das Leben ist.
Ja. Mhm. Du hast es ja beschrieben, auch kurz, Johanna. Im Pflegeheim stirbt jemand und der wird eher so, ich sag jetzt mal, verschämt dann versucht, aus dem Haus zu bekommen. Oftmals ist es so, der Leichenwagen ist eigentlich gar kein Leichenwagen, sondern eher ein anderes Fahrzeug, um Gottes Willen nicht den Eindruck zu erwecken, hier ist jemand gestorben, der wird jetzt abgeholt und der Tod wohnt hier mit euch, auch in diesem Pflegeheim. Ist sowas in Südafrika aus deiner Erfahrung heraus denkbar oder ist es einfach auch da offener und selbstverständlicher, wie man mit dem Tod umgeht?
Also ich meine, ich war da ja nicht so lange, ne? Also ich habe da 3 Monate gearbeitet und ich habe da, glaube ich, schon auch einiges mitbekommen. Was auf jeden Fall mir sehr hängen geblieben ist noch, ist eher die Art und Weise, wie die Menschen den Tod eines anderen zelebriert haben. Also das wird riesiger gefeiert als jede Hochzeit. Das ist ein unglaublich berauschendes Fest und das wird tagelang gefeiert, kann man sagen. Also das, und es gibt auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber der Pater hat mir das damals erzählt, so ein paar interessante Rituale, denn wenn zum Beispiel jetzt ein Mensch an einem anderen Ort stirbt, an dem er beerdigt werden soll, dann muss ein naher Verwandter mit einer Plastiktüte und einem Ast von so einem ganz heiligen Baum zu diesem Ort fahren, wo der Mensch gestorben ist. Und dann wird sozusagen die Seele mit dem Zweig in die Plastiktüte eingetütet. Es wird so eingetütet, die Seele. Ja. Und dann, genau, wird die zu dem Ort gebracht, wo der Mensch eben verstorben ist, dass es sozusagen wieder so eine Vereinigung gibt. Und das, worüber ich immer wieder auch und doch viele Menschen dann schmunzeln müssen, ist, dass wenn die Person mit der Tüte dann wieder nach Hause fährt und sich ein Taxi nimmt, dann muss sie am Ende für 2 bezahlen.
Ach, das ist ja wirklich cool. Witzig, ja.
Ja.
Ja, witzig. Also genau, und für die ist das halt richtig ernst. So. Ja.
Ja. Aber es bedeutet auch, der Tote ist nach wie vor unter uns.
Das
ja.
Finde ich auch ein schönes Bild.
Für viele etwas Beruhigendes.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt einen Satz aus deinem Buch, da kann man hängen bleiben. Die existenziellsten Themen des Lebens werden in der Begegnung mit Sterbenden deutlich. Hast du mal geschrieben. Welche Themen treten am Sterbebett denn besonders klar hervor? Du hast ganz viele Menschen am Lebensende begleitet. Was ist deine Erkenntnis dazu?
Viele Erkenntnisse auf jeden Fall. Und ich glaube, die verändern sich auch im Laufe des Lebens, weil ich mich auch immer wieder verändere. Und das, was ich vor 10 Jahren erfahren habe, hat mich dahin geführt, wo ich jetzt wahrscheinlich auch bin, um wieder neue Erkenntnisse zu sammeln. Vor allem, weil es ja auch irgendwie nie aufhört, weil das Thema Tod einfach so groß und unendlich ist.
Aber das finde ich jetzt noch interessanter. Also die Erkenntnis vor 10 Jahren ist eine andere als heute. Da bin ich gespannt.
Ja, ich glaube halt, oder sagen wir mal so, dass ich darauf aufbaue oder so, ne?
Verstehe ich.
Also, ja. Dass ich jetzt nicht die Erfahrung machen könnte, wie ich jetzt bin und irgendwie in Kontakt gehe mit Menschen, wenn ich die vor 10 Jahren nicht gemacht hätte. Also dass es schon irgendwie beeinflusst hat, wie mein weiterer Weg aussieht. Ausgesehen hat. Genau, und
welche Erkenntnis hat die Johanna mit 16 und 17 vielleicht schon mitgenommen und welche Erkenntnisse sind es heute?
Genau, also ich glaube, mit 16 war es eher so diese große Irritation darüber, dass damals diese Bestatter, diese 2 Männer gekommen sind, um den Leichnam abzuholen und niemand drüber geredet hat und es so totgeschwiegen wurde. Ich meine, das ist mir jetzt schon seit Ewigkeiten präsent und bewusst und so. Und von daher wäre das jetzt nicht mehr so, wo ich sage, oh, voll die Erkenntnis, ey, der Tod wird so stark ausgeklammert. Und jetzt sind es eher so andere Sachen in der Erkenntnis mit Sterbenden, aber ja natürlich auch mit, also einfach nur mit den Menschen, weil Sterbende sind ja immer noch am Leben und das vergessen wir, glaube ich, auch viel zu oft, machen sie zum Objekt, ne? Dass irgendwie dann gesagt wird, ah, der Lungenkrebs auf Zimmer 12 oder so oder die Patientenakte hervorgeholt wird, so. Und ich glaube, jetzt gerade ist das mehr, weil mich das aktuell einfach sehr fasziniert, dieses ganze Thema rund um Kommunikation und Körpersprache und wie unfassbar tief das ist und auch wirkt.
Kannst du da mal ein Beispiel geben, gerade was die Körperlichkeit angeht?
Also jetzt so direkt, wenn jetzt zum Beispiel natürlich jemand im Bett liegt und gar nicht mehr sich mit mir so hinsetzen kann oder so, ich liege jetzt dann zum Beispiel nicht im Bett oder so, aber da kann man ja auch gucken, dass man sich irgendwo spiegelt anhand von, keine Ahnung, Lea, du sitzt jetzt da, so, ich könnte jetzt auch die Hand so hier hin tun oder so und dann entsteht so ein Gefühl von Verbundenheit, weil ich dich sozusagen in deiner Körpersprache spiegel. Und das passiert ja aber total oft einfach ganz unbewusst. Also oft, und das ist mir so vor 6, 7 Jahren begegnet, habe ich dann so gemerkt, ah, im Gesprächen, auf einmal stehe ich genauso da wie mein Gegenüber. Und ich war dann so, was ist denn da jetzt passiert? Und aber trotzdem dabei zu bemerken, irgendeine Form von Verbundenheit ist da aufgegangen. und auch sensibler zu werden, was die Sprache betrifft. Also wenn Leute sagen, ja, das macht man aber so nicht und wir haben das immer so gemacht, dass ich dann frage, ja, wer sagt das denn? Oder woher kommt denn diese Annahme? Also zu gucken, so aus welchem Anteil heraus sagt denn die Person das jetzt gerade? Mhm. Also das finde ich total spannend. Das war mir natürlich vor 10 Jahren so noch nicht bewusst. Genau, und ich finde trotzdem, dass die Erkenntnisse, die ich immer wieder mache, schon sehr, also einfach sind, aber einfach bedeutet ja nicht, dass es auch wirklich immer einfach ist. Und aus den ganzen Gesprächen heraus habe ich schon den Eindruck, dass es viel darum geht, eben die eigenen Bedürfnisse an die erste Stelle zu setzen und Zeit mit den liebsten Menschen zu verbringen und nicht so viel zu arbeiten und vor allem sich dem Leben zuzuwenden und genau hinzuhorchen, wenn dir was in deinem Leben begegnet, so in sich zu spüren und zu horchen, ah ja, ist das der Weg, den ich jetzt einschlagen möchte? Und dem dann zu folgen, auch wenn man da vielleicht gerade Angst hat oder eine Unsicherheit verspürt, weil das entgegen meinem Sicherheitsbedürfnis geht oder so. Also Beispiel, als ich mein zweites Buch fertig geschrieben hatte, war für mich so klar, okay, ich muss aus Berlin weg. Und dann meinte meine damals beste Freundin, ja, hey, dann lass doch nach Eckernförde gehen. Da wohnt eine Freundin von ihr, die hat eine Kneipe, wohnt aber in einem Haus. Wir können oben wohnen. Am Wochenende sind wir abends in der Kneipe und helfen ihr aus. Und sonst können wir da irgendwie schreiben und am Wasser sein. Und Eckernförde ist ja sowieso eine sehr, sehr besondere Stadt, würde ich jetzt mal sagen.
Mhm.
Und dann war ich so, ja, okay. Hab dann mein WG-Zimmer gekündigt, obwohl ich da auch hätte bleiben können. Also ich habe auf Stralau gewohnt, was die Halbinsel ist in Berlin und mega schöne Ecke.
Ja, sehr schön.
Sehr, sehr schön, genau. Und habe das aufgegeben, um nach Eckernförde zu gehen und gar nicht zu wissen. Und Ines ist jetzt eine super enge Freundin und ich kannte sie aber gar nicht. Also ich habe noch nicht mal mit ihr vorher telefoniert. Wir haben keinen Videocall gemacht. Ich bin da nicht hoch und habe mir sie erstmal angeschaut und sie mich. Sondern ich habe dann meinen Koffer gehabt und habe dann bei ihr geklingelt. Und das war das erste Mal, dass wir uns dann gesehen haben. Und dann war es erstmal so, okay, hallo, wer bist du eigentlich? Keine Ahnung.
Ja. Ja.
So. Und genau darauf zu vertrauen, weil es sich für mich einfach so stimmig angefühlt hat, genau diesen Weg jetzt so zu gehen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich Ines kennengelernt habe und ich bin immer wieder bei ihr da oben und die ist einfach so, genau, es war auch so lustig, wir haben dann einmal dieses, wie sagt man, Bleigießen gemacht, was man ja eigentlich nicht mehr machen sollte, so, aber sie hatte noch so Restbestände irgendwie, genau. Und dann haben wir das gemacht und dann meinte sie so, ah, das sieht aus wie eine Blume. Und dann war die Bedeutung dahinter irgendwie so, ja, du findest irgendwie deine große Liebe und so. Und dann kannst du entscheiden, wer deine Blume sozusagen ist. Und Liebe ist ja, also es muss jetzt ja keine romantische Liebesbeziehung sein, aber einfach eine Liebe zu Menschen auch so als Haltung, die ich so in mir trage. Mhm. Und dann meinte Ines irgendwann so, ach, lass mich doch deine Blume sein. Und jetzt sind wir immer so, dass wir sagen, oh, meine Blume.
Ja, sehr schön.
Irgendwie ist das schön, weil es einfach so eine sehr innige und tiefe Freundschaft ist, die, also, und ich liebe Ines auch. Also, genau, sie ist halt meine Blume und ich bin ihre.
Sehr schön, ja. Ich kann mir vorstellen, Johanna, dass viele Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt zuhören, fasziniert dem folgen, was du zu erzählen hast, aber für sich selber wäre das Ganze eine Horrorvorstellung, weil das so weit vom Alltag für sie weg ist, für sie persönlich, wie die Erde vom Mond vielleicht. Und die fragen sich wahrscheinlich auch, wenn du jeden Tag sozusagen mit Sterben und Tod konfrontiert wirst, wie schützt du dich überhaupt?
Muss man sich schützen? Musst du dich schützen?
Ja, genau. Ich glaube, das ist die Frage.
Ja.
Das ist wirklich die Frage. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich mich schützen muss, sondern eher, dass dadurch, dass dieses Thema mich gefunden hat, ich glaube, das ist mein Schutz. Also die Perspektive dahingehend zu verändern, weil ich kenne diese Frage und diese Irritation, dass ich mich ja jetzt vor diesen ganzen Gesprächen, vor diesen ganzen Sterbe- und Trauerprozessen irgendwie schützen muss. Ich habe aber das Gefühl, dass genau diese Momente mir ganz viel Kraft und Halt und Leben auch geben in all ihren Facetten. Also es ist eher so, dass mich das beschützt vor dem eigentlichen Leben. Das vielen so, also ja.
Interessante Perspektive, ja.
Ja.
Genau, weil ich habe oft also gemerkt, dass ich halt viel gestärkter oft aus Begegnungen rausgegangen bin, als oft im normalen eigentlichen Leben. Und ich da einfach gemerkt habe, wie müde ich geworden bin von diesen ganzen Oberflächlichkeiten, von dem Smalltalk und wo so oft einfach gar keine Berührung zwischenmenschlich stattfindet. Ja, und ich deswegen auch einen immer kleiner werdenden Freundeskreis habe, weil ich auch merke, dass mir diese Tiefe einfach wichtig ist in Begegnungen. Und nicht immer, ne? Ich glaube, wenn man den einen Pol in sich trägt, dann hat man auch einen extrem anderen. Also ich glaube, dass ich schon durch diese sehr tiefe und lange Beschäftigung damit und durch die Begleitung von Sterbenden aber auch einen sehr starken Gegenpol habe, weil diese Gleichzeitigkeit von beiden ja immer präsent ist. Und meine Mom sagt es auch manchmal so, dass ich der größte Quatschkopf überhaupt sein kann. Und ich denke mir immer so, ja, aber ich finde eigentlich ich habe ja noch zwei jüngere Schwestern, ich finde eigentlich so vor allem die Kleinste, die haut schon richtig drauf. Also die kann richtig, wo ich einfach nur noch da sitze und lachen muss. Und meine Mom sagt trotzdem so, Johanna, du bist so oft, also du bist dann, wenn du dich irgendwie so sicher und geborgen fühlst, dann bist du der größte Quatschkopf überhaupt. Und und ich glaube, ja, das ist so einfach diese Polarität, Yin und Yang, hell und dunkel, keine Ahnung. Also das eine geht nicht ohne das andere.
Ich finde das total interessant, sozusagen den Spieß umzudrehen. Johanna, warum soll das, was ich tue, von dem ich spüre, dass es mir unglaublich viel gibt, auch Energie, stärker geschützt werden als der Wahnsinn des restlichen Alltags? Nicht umsonst lesen wir in Büchern und hören es in Podcasts und in den Medien die erschöpfte Gesellschaft. Es ist ja nicht so, dass wenn wir sozusagen unseren Blick nicht auf den Tod richten, dass es uns dann wesentlich besser geht. Wir sind ja auch, ich sage das jetzt mal so, eigentlich eine schützenswerte Gesellschaft. Wir müssen uns auch im Alltag schützen, um all diesem Wahnsinn wirklich einigermaßen konstruktiv begegnen und gesund begegnen zu können.
Mhm. Ja, total. Ja.
Du bist ja in einem Alter, in dem viele Menschen deiner Generation, du hast gerade schon angesprochen, eher nach anderen Dingen streben. Ich sage jetzt mal Selbstoptimierung, Yoga, Therapie, Achtsamkeit. Was würdest du jemandem aus deiner Generation, der dieses Gefühl hat, dass all das, was er schon hat, gar nicht reicht, ohne zu wissen, was wirklich fehlt?
Eigentlich ist uns ja allen klar, dass es jetzt nicht irgendwie das nächste tolle Technikteil ist, irgendwie das uns erfüllt und nicht der nächste Job. Ich glaube einfach, wir sind halt. Also ich glaube, wenn wir Erfüllung im Außen suchen, werden wir unser ganzes Leben sehr unbefriedigt leben, weil wir nicht mit den materiellen Dingen glücklich werden. Ich habe ja, wie gesagt, auch noch nie einen Sterbenden getroffen, der gesagt hat, oh, ich bin so froh, dass ich mir meinen fetten SUV gekauft habe und das neueste iPhone habe, weil das hat mich so glücklich gemacht jetzt. Sondern es sind ja immer die Beziehungen zu Menschen und vor allem die Beziehungen zu sich selbst. Dadurch, dass wir in eine Gesellschaft hier in Deutschland auf jeden Fall geboren werden und so sozialisiert werden, dass es wichtig ist zu funktionieren, immer Leistung zu erbringen und eigentlich die Beste, dass es eher ein Gegeneinander als ein Miteinander ist und solche Sachen und dass eben die Dinge, die du im Außen suchst, eher als Statussymbol dienen. Also es ist so diese Frage, wie geht's dir? Und dann antworten Leute, ja, mein Business läuft gut. Und allein das ist ja schon eine Verdrehung von Tatsachen. Und ich glaube, wenn wir anfangen, nach innen zu horchen, was halt super schmerzhaft auch sein kann, oder uns halt selbst mit uns selber auch dann mal beschäftigen und in so eine Ruhe kommen. Deswegen finde ich so Sachen wie, also ich mache zum Beispiel auch jeden Tag Qigong und ich meditiere auch so noch irgendwie viel und mache auch Pilates und Therapie, so diese ganzen Sachen, die finde ich ja auch alle, die sind total wichtig, auch um in Kontakt mit sich selbst auch zu kommen, je nachdem, was man halt natürlich auch erlebt hat. Und dass man sich bewusst wird, dass ich nicht viel in meinem Leben brauche und dass Lebensfreude so aus mir heraus erwächst und nicht im Außen zu finden ist, weil dann ist es immer eher wie so ein Lochstopfen, wie so eine Strumpfhose, die ganz viele Löcher hat und dann versuche ich sie irgendwie wieder zu stopfen, aber dann geht woanders wieder ein Loch auf. Also ich kann, das ist so ein endloses, ja, das ist was Endloses, was eigentlich auch nie, was nie aufhört und eigentlich ist es nur so eine Art Hilfeschrei von wegen so, schau doch und hör doch mal mir, also meinem Körper zu, was brauche ich eigentlich wirklich? Und diese Zuwendung und diese Selbstliebe auch, die man ja auch nur sich selber geben kann, ich glaube, die ist da einfach entscheidend. Das ist auch so eine Beobachtung, die ist mir auch relativ früh aufgefallen, als ich noch studiert habe im Bachelor und da war ich noch nicht auf der Palli, aber da sind sehr viele Freundinnen von mir dann halt in Liebesbeziehungen, wie sagt man dann, sind die eingegangen. Und ich war gerade an diesem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich möchte aber ins Ausland, ich möchte jetzt nach Groningen und da studieren und auch die Sprache lernen und so und habe dann da für mich auch irgendwie so Reisen entdeckt, weil ich das vorher noch gar nicht so kannte und ganz viele von meinen Freundinnen haben gesagt, nee, das kann ich nicht machen, weil ich habe jetzt einen Freund. Und jetzt, Jahre später, ist das wie so ein Bereuen, dass man es nicht gemacht hat, dass man nicht ins Ausland gegangen ist, dass man nicht genau an anderen Universitäten studiert hat und auch diese Erfahrung von Zusammensein mit internationalen Leuten irgendwie gemacht hat. Und ich, genau, also auch wenn man einfach klar mit sich ist, was ich will, dann ist man, glaube ich, sehr viel fokussierter und geradliniger, als wenn man sein Leben für eine andere Person da in Teilen erstmal aufgibt und es nach außen auch wieder verlagert. Und ich glaube, das braucht es einfach.
Mhm.
So bei sich selbst ankommen. Und das ist, glaube ich, aber auch ein lebenslanger Prozess.
Das glaube ich auch, ja. Ja, Johanna, lass uns abschließend noch mal etwas konkreter auf unseren heutigen Mutmacher blicken, der da lautet, schaue der Sterblichkeit in die Augen. Du tust das ja jeden Tag. Das ist aber nicht jedem gegeben, sich so intensiv mit dem Tod auseinanderzusetzen. Aber es gibt ja auch noch so eine Lücke zwischen Leugnung und intensiver Beschäftigung, so wie du sie zeigst. Was hast du für eine Empfehlung für diejenigen, die sagen, ja, das hat mich heute, dieses Gespräch mit Johanna, ermutigt, mich vielleicht auch intensiver mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie können die ins Tun kommen? Was kannst du ihnen für diesen Start auf diesem Weg mitgeben?
Also ich glaube ja, und das ist das kommt auch so ein bisschen aus dem NLP, das Wort Priming. Und ich glaube, wenn ich mir zum Beispiel, wenn ich die Augen zumachen würde und ich denke nur an Rot und dann mache ich sie wieder auf und dann sehe ich, dann leuchtet mir überall was Rotes entgegen. Ja. Und das ist ja auch so mit dem Tod oder mit anderen Sachen, egal was, Kaffee, keine Ahnung, Pflanzen. Und dann kommt es ja natürlich drauf an, ne, wohin lege ich den Fokus, aber ich glaube, wenn Leute jetzt überhaupt schon mal dieses Gespräch jetzt gehört haben oder euch auch folgen und sich immer wieder auch irgendwie das Buch zur Hand nehmen oder die Gespräche anhören, dann ist das ja auch eine Form von Priming, was diese Schwere, die dem Tod oft gegeben wird, aufweicht und sozusagen ersetzt durch eine andere Form von positiver Beschäftigung mit der Endlichkeit. Und ich glaube, dass das bewirken kann, dass Menschen dadurch dann ins Nachdenken natürlich kommen und anders auch durch ihr Leben gehen und auf ihr Leben blicken. Durch eine Form von, ja, Vorbildfunktion vielleicht, die Menschen wie ich, wie ihr, wie auch andere, die mehr damit in die Öffentlichkeit gehen, bezwecken. Ich muss jetzt zum Beispiel auch an Sarah und ihre Kinderdemenzerkrankung denken und an diese Familie, die auch immer wieder in die Öffentlichkeit geht mit dieser Erkrankung, weil sie es wichtig findet, dass darüber mehr gesprochen wird, dass es mehr Aufmerksamkeit gibt auf seltene Erkrankungen, vor allem bei Kindern und die auch, finde ich, also für mich ist es so die tollste Familie Deutschlands und die sind einfach so wunderbar und so warmherzig und dann, ja, Sarah sowieso einfach ein sehr besonderes Schicksal auch und auch ein sehr hartes, aber die sind ja, die sind auch einfach da sehr, sehr präsent. Und ich glaube, solche Leute braucht es auch mehr dann im Bewusstsein, dass man auch für sich selber mal den Blick weitet und aus so einer Metaperspektive auf das eigene Leben schaut, aber auch also darauf, was so um mich herum passiert. Ich habe oft das Gefühl, genau, wir sind sehr viel so bei uns selbst. Und es würde uns, glaube ich, auch mal gut tun, mehr in so ein Miteinander zu gehen, mehr in dieses Thema von echter Verbindung und eher sowas Dialogisches als so Monologe. Wenn ich das auf den Cafés beobachte, dass dann halt Menschen sich gegenüber sitzen und immer nur ich und dann reagiert die andere Person mit ich sozusagen. Und dass es gar nicht so ein gemeinsames Takten ist. Und ich glaube, das brauchen wir mehr, dieses gemeinsame Takten. Und der eine hat den Mut, sich verletzlich zu zeigen, weil er spürt, bei dem anderen werde ich auch gesehen. Und dann können sich solche Themen ganz organisch entwickeln und auftun. Ja, und ich glaube, das bringt eine große Qualität in das Leben von jedem Einzelnen, aber auch in unserer Gesellschaft.
Ich sag mal so, Johanna, wie könnte das denn ganz konkret aussehen? Da sind jetzt Menschen, die uns zuhören, wie du und ich oder wie Papa, und die aber denken, krass, da habe ich vielleicht was wirklich in meinem Leben bislang verpasst, weil ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt habe. Hm. Die vielleicht auch denken, ey, ich habe genug andere große Themen in meinem Leben, die ich gerade beackern muss. Was könnte ein ganz einfacher Angang sein, um so einen Schritt in diese Richtung zu gehen, sich mit der Endlichkeit auch zu befassen?
Ja, da gibt's ja unterschiedliche Möglichkeiten. Also ich meine, man könnte einfach mal irgendwelche Dokumentarfilme anschauen, sich auch dem Thema Palliativstation oder Hospizarbeit irgendwie annähern, Bücher lesen, Podcasts hören, auch einfach nur mal zu sagen, okay, hey, ich spaziere jetzt einfach mal über den Friedhof. Also ich mache das zum Beispiel hier in Berlin, das ist der einzige ruhige Ort in meiner Nähe, und nach meinem Frühstück gehe ich dann immer eine Runde auf den Friedhof spazieren. So, und da vielleicht mal die Grabsteine zu lesen. Manchmal, wenn ich Workshops gebe, dann schicke ich die Leute auch auf die Friedhöfe und sage, ja, guckt euch mal irgendwie ganz genau die Namen an und schreibt darüber vielleicht mal eine Geschichte über diese Person, wo ihr irgendwie hängen bleibt oder so. Also so ganz sanft, aber ich meine, es muss ja nicht gleich irgendwie so hart, so ein harter Schnitt sein, sondern ich habe mal auch eine Übung gemacht und ich fand die unfassbar tief. Da war ich in Spanien eingeladen für so einen Talk und auch Workshops, und die Menschen kamen aus der ganzen Welt, alle Spanisch sprechend, und ich aber halt auf Englisch und wurde aber übersetzt. Und da habe ich mir schon gedacht, boah, wird das so funktionieren, auch so mit dieser zwischenmenschlichen Ebene. Und dann habe ich als Einführungsübung gesagt, ich möchte euch, dass ihr euch in Zweiergruppen zusammentut und jetzt für die nächsten Minuten nur in die Augen schaut, ohne dass ihr miteinander sprecht, sondern über die Augen bitte so. Und das ging dann 7 Minuten. Und währenddessen haben die Leute schon angefangen, teilweise in Tränen auszubrechen.
Das glaube ich.
Und danach war, als ich gesagt habe, okay, ihr habt es geschafft, und dann war wirklich so ein komplettes Durchatmen, so ein durch die Luft. Und die sind sich lachend, weinend, verschiedene Geräusche von sich gebend, einfach in die Arme gefallen. Und auf einmal war die Atmosphäre in dem Raum einfach eine ganz andere. Also ich glaube, es könnte auch schon einfach hilfreich sein, wenn man sagt, oh, hey, wollen wir uns einfach mal als Experiment 3-4 Minuten einfach nur in die Augen schauen und vielleicht so, weiß ich nicht, im Schneidersitz hinsetzen, dass ich die Knie berühre. Ich meine, ich habe ja auch so eine Körperarbeitsausbildung mal gemacht. Also auch da den Körper mit einzubeziehen in so ganz kleinen Schritten, weil ich glaube, das ist auch das, was uns vielleicht auch näher an die Endlichkeit bringt, wenn wir uns mehr in unserem Körper auch wieder spüren und mit den Prozessen in unserem Körper flexibler, also auch mitschwingen können. Das muss dann, glaube ich, gar nicht immer so krass sofort irgendwie Todescontent sein, sondern es kann auch auf einer viel sanfteren Ebene erstmal passieren. Und dann kann man natürlich ja auch irgendwie mal zu einer Lesung gehen und dann da zu merken, also egal, es muss jetzt ja gar nicht meine sein, ne, auch eure oder von irgendwelchen anderen Leuten, aber dass da sich oft Räume auftun, wo dann andere Menschen viel offener, hatten wir ja auch im Vorgespräch jetzt gerade nochmal so wie so ein Safe Space, wo dann andere Geschichten geteilt werden. Das kann auch sehr heilsam sein für viele Menschen.
Ja. Also man sieht, es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, sich dem Thema Tod, dem Thema Sterben zu widmen, ohne dass man runtergezogen wird, sondern ganz im Gegenteil, am Ende wartet in aller Regel die Belohnung, dass ich mehr Tiefe in meinem Leben spüre. Und von daher gesehen lohnt es sich eigentlich, in jeder Minute damit anzufangen und es auszuprobieren, ja? Johanna, ja. Wir haben noch eine kleine Rubrik zum Abschluss. 5 Fragen mit der Bitte um 5 kurze Antworten. Die erste Frage lautet, was hilft dir, wenn das, was du siehst, schwer auszuhalten ist?
Ich glaube, emotional erstmal einen Schritt zurückgehen, atmen und in mich reinspüren. Und fühlen, was sich da gerade bewegt in mir.
Welcher Satz eines Sterbenden begleitet dich bis heute?
Also das war nicht direkt von dem Sterbenden, aber von der Schwester der sterbenden Person über Marleen. Und die Schwester hat zu mir gesagt, Marleen hatte nie Angst vor dem Tod. Sie hatte immer nur Angst vor dem Leben. Und als sie die Diagnose bekommen hat, hat sie erst angefangen zu leben.
Boah. Ja, was hast du nach einer Begleitung schon einmal gestrichen aus deinem Leben? Oder einfach auch geändert?
Ich glaube, ich habe weniger dann nach den Begleitungen was gestrichen, sondern dann, wenn ich so Tiefe da erfahren habe und dann habe ich mich mit Menschen in meinem Alltag getroffen und nach den Treffen habe ich dann gemerkt, boah, nee, geht nimmer. Dieser Kontrast dann. Zum Beispiel.
Naja, du hast ja vorhin auch.
Ja? Ja, nee, sag du gerne.
Naja, du hast vorhin ja auch gesagt, dass sich dann auch die Verbindung zu Menschen verändern, vielleicht, wenn man merkt, man ist nicht mehr auf einer Wellenlänge und geht dann unterschiedliche Wege, so, ne?
Genau, das habe ich, glaube ich, ja, voll gut, dass du es nochmal so sagst. Genau, ich glaube, das habe ich auch so gemerkt, so, irgendwie passt es nicht mehr so gerade. So mein Blick hat sich da gerade so verändert. Ich bin durch so ganz andere Prozesse durchgegangen und es passt nicht mehr und es ist trotzdem auch okay. Also ich finde, genau, ich kann mittlerweile so viel okayer damit sein, wenn eine Verbindung nicht mehr hält oder das nicht, also, und das heißt jetzt nicht, dass ich einfach so bin, so la 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 und dann schmeiße ich die weg, sondern ich investiere schon auf jeden Fall, aber wenn ich dann irgendwann merke, nee, dann lasse ich die auch los.
Was ist deine kleinste tägliche Übung, dem Tod ins Gesicht zu sehen?
Ich erde mich in der Früh auch immer und dann sage ich mir immer so, ich, hier, jetzt. Und dann bin ich so voll bei mir. Irgendwie finde ich, dadurch, dass der Tod ja Teil des Lebens ist, schaue ich dem gleichzeitig dann irgendwie auch ins Gesicht.
Ja, und
macht das Sinn?
Ja.
Ja, total.
Das ist für mich schon.
Absolut. Ja. Absolut, Johanna. Ja, und die letzte Frage, sehr persönlich. Was wünschst du dir für deine eigene Sterbestunde?
So eine ganz tiefe Ruhe und Verbundenheit und einfach so ein sehr großes Vertrauen. Und auf jeden Fall freue ich mich auf das nächste große Abenteuer.
Sehr schön.
Schöne letzte Worte dieses Podcasts. Johanna, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du Gast bei uns im Podcast bist.
Voll gerne.
Ja.
Und Dankeschön.
Ich muss sagen, ich habe das Gespräch sehr genossen. Vor allem auch deshalb, weil ich das Gefühl habe, natürlich bist du sehr empathisch, aber auch echt und kein Sprechautomat, sondern jemand, der nachdenkt, der unfassbar viel Erfahrung mit dem Thema gemacht hat, das viele lieber umschiffen und aus einer Tiefe heraus antwortest, die ich beeindruckend finde. Dafür auch vielen Dank.
Danke.
Und an dieser Stelle kommt, wie in jeder Folge, unsere feste Rubrik Mutmacher konkret.
Der Mutmacher dieser Folge heißt ja, schaue der Sterblichkeit in die Augen. Und für viele klingt das nach einer großen, ja fast unmöglichen Aufgabe. Wie fängt man damit an, ganz konkret, wenn einem das Thema Angst macht?
Ja, und das, Lea, ordnet für uns wieder Dr. Nele Stadtbäumer ein. Psychologin und Trauerbegleiterin ist sie. Und sie schlägt in dieser dritten Staffel die Brücke von unserem Gespräch ins praktische Leben und sagt, was man konkret mitnehmen kann aus diesem Gespräch.
Wie immer zum Schluss der Blick in die Praxis mit der Psychologin Dr. Nele Stadtbäumer. Hi Nele.
Hi.
Nele, Johanna Klug sucht freiwillig die Nähe zu Sterbenden und sagt, das mache sie glücklicher. Für viele klingt das irgendwie paradox. Was steckt psychologisch dahinter, dass der Blick auf den Tod das Leben, ich sag mal, heller machen kann, schöner machen kann?
Dass der Blick auf den Tod das Leben heller machen kann, ist tatsächlich ein gut erforschtes Phänomen, denn der bewusste Kontakt mit dem Tod kann unsere eigene Werteorientierung schärfen. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns mit der Endlichkeit wirklich konfrontieren, lenkt es unseren Fokus vom Nebensächlichen eher auf das Wesentliche in unserem Leben, was uns glücklich macht, was unseren eigenen Werten entspricht, wo wir uns wohlfühlen. Und das führt natürlich dazu auch, dass Menschen, die beruflich mit dem Sterben zu tun haben, oft von viel größerer Dankbarkeit und beispielsweise auch Achtsamkeit und Präsenz im Alltag berichten, weil der Tod führt in dem Moment wirklich wie zum Lehrer, worauf es im Leben bei uns wirklich ankommt.
Sich der eigenen Sterblichkeit zu stellen, Nele, klingt ja zunächst mal nach einer riesigen Aufgabe, weshalb auch viele Menschen davor zurückscheuen, sich dieser Aufgabe zu stellen. Was ist denn aus deiner Sicht die kleinste, vielleicht auch leichteste Übung, mit der jemand anfangen könnte, dem das Thema insgesamt große Angst macht?
Ja, das Thema Tod macht Angst. Und deshalb würde ich auch gar nicht mit den großen Fragen starten. In dem Moment, wo wir uns die Frage stellen, was bedeutet eigentlich mein Tod und meine Endlichkeit? Das ist eine riesengroße Frage, die man kaum wahrscheinlich direkt beantworten kann. Sondern die leichteste Einstiegshürde, würde ich sagen, sind wirklich, dass wir kleine Momente der Endlichkeit im Alltag schaffen. Und das kann schon so was ganz Simples sein, wie dass wir bewusst mal einen Sonnenuntergang anschauen und wirklich denken, das hier ist einmalig. So wie dieser Moment jetzt ist, kommt er nie wieder zurück. Mal kurz innehalten und sich wirklich fragen, was das mit einem macht, was das bedeutet. Und wenn man dann mal einen Schritt weiter gehen möchte, kann man auch sowas machen, wie wenn man am Tag ist, mal kurz innehält und wirklich sich die Frage stellen, was würde ich heute anders machen, wenn ich wüsste, das ist einer meiner letzten Tage?
Boah.
Ist eine harte Frage.
Ja.
Aber führt einen langsam wirklich an dieses Thema rein.
Ja.
Wenn man eher so der organisatorische Typ ist, würde ich auch sagen, es ist niederschwellig. Aber geht auch schon ein bisschen tiefer, wirklich mal über die eigenen Beerdigungswünsche nachzudenken oder eine Patientenverfügung mal zu googeln, sich mal anzugucken, was da drin steht. Ja, organisatorisch, aber öffnet dann auch emotional die Tür.
Mhm. Es gibt ja die Sorge, wenn ich ständig an den Tod denke, kann ich das Leben nicht mehr genießen. Ist da was dran? Und kann das überhaupt kippen, dass ich mich zu viel damit auseinandersetze?
Ja, da ist was dran. Man kann sich zu viel mit dem Thema Tod und Trauer beschäftigen. Und der Unterschied liegt wirklich darin, dass es eine Auseinandersetzung mit Gefühlen ist, versus man wirklich in so Grübelschleifen gerät. Eine gesunde Auseinandersetzung, die ist zeitlich begrenzt, die führt zu Erkenntnis oder mehr Ruhe und die endet auch mit einem Gefühl von, ah, ich habe das jetzt verstanden oder ich akzeptiere etwas mehr. Wenn man jetzt eher im Grübeln drin ist, dann wiederholen sich wirklich Gedanken ohne Fortschritt. Man hat eher zunehmend Angst statt Klarheit und das Thema lässt sich auch einfach nicht abschließen. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, dass wirklich die Gedanken an Tod und Trauer oder auch an Krankheit den Alltag eher lähmen, statt ihn jetzt zu befreien und zu klären, dann ist es kein gesunder Prozess mehr, sondern wirklich eine Angstspirale, wo dann auch professionelle Unterstützung gegebenenfalls wirklich sinnvoll sein kann.
Ja, und zum Schluss wieder deine Einsatzempfehlung. Warum lohnt es sich hinzuschauen, statt wegzuschauen?
Ich würde sagen, der Tod ist ein bisschen wie eine Taschenlampe, die uns zeigt, was wirklich zählt im Leben und den Fokus dann wieder darauf richtet, dass wir sehen, was ist wirklich für uns wichtig.
Für mich bist du sozusagen eine Art Meisterin der Einsatzantwort. Also,
das ist echt nicht einfach.
Ja, nein, die sitzt. Die sitzt, Nele. Vielen Dank.
Das war sie, unsere Folge Sterben und Trauern mit dem Gespräch mit Johanna Klug und den Tipps von Nele Stadtbäumer. In der nächsten Folge ist Nadja Seipel zu Gast. Sie ist Mama, Ehefrau, ja, Tierliebhaberin und palliative Patientin. Trotz ihrer ja, ernüchternden Diagnose ist ihr Blick auf das Leben voller Hoffnung. Und das kommt rüber. Wir freuen uns schon jetzt auf Nadja. Bis dahin, passt gut auf euch auf und traut euch hinzuschauen. Tschüss!